60% sind die Kosten für die obligatorisch Krankenversicherung in den letzten 20 Jahren angestiegen. Die Stiftung Zukunft.li ist darum hergegangen und hat überlegt, was denn wirklich der Anstieg der Kosten im Gesundheitswesen bremsen könnte, damit es nicht immer so weitergeht. Das Ergebnis dieser Überlegungen ist die neue Studie von Stiftung Zukunft.li Gesundheitswesen Liechtenstein Kosten, Entwicklung, Vergleiche. Über die Studie, der Kenntnis und Empfehlungen von Stiftung Zukunft.li darf ich heute mit der Fabienne Hasler, Leiterin von der Landesvertretung von Krankenkasse Concordia, reden und mit dem Thomas Lorenz, einem Geschäftsführer von Stiftung Zukunft.li und Mitautor von dieser Studie. Herzlich willkommen, Frau Hasler, Herr Lorenz. Ich bin der Sigvard Wohlwend und was ich vorwegnehmen kann, ich gehöre zur Mehrheit der Liechtensteiner. Ich habe Standardprämie bei meiner Krankenkasse und seit 20 Jahren habe ich keine Krankenkasse mehr gewechselt. Auf das Phänomen, das auch offenbar typisch liechtensteinisch ist, kommen wir später zum Reden. Aber meine erste Frage zuerst an Thomas Lorenz. Was haben Sie denn in dieser 120-seitigen Studie alles untersucht? Also auf 120 Seiten kann man da schon das ganze Gesundheitswesen auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen.
Nein, kann man nicht, wahrscheinlich auf 120 Seiten. Das Stichwort ist einleitend gefallen. Wir haben uns auf die Kosten der OKP konzentriert. Man könnte natürlich über das Gesundheitswesen ganz andere Themen schreiben. Man könnte Qualitätsfragen ins Zentrum stellen. Man könnte internationale Vergleiche anstellen, von anderen Systemen lernen. Aber wir haben jetzt, ich sage jetzt mal in dieser ersten Studie zum Gesundheitswesen von Zukunft.li, ich hoffe, es gibt weitere, uns, wie gesagt, auf das System OKP gestürzt. Kostenentwicklung angeschaut, Kostenvergleich mit der Schweiz angestellt, diverse andere Kapitel zu dem Thema beleuchtet.
Was sind denn die zentralen Erkenntnisse, wenn es darum geht, oder Unterschied, fragen wir so, der Unterschied zwischen Schweiz und Liechtenstein, gibt es da welche zu unseren Nachbarkantonen?
Also wenn wir über Kosten reden, sehr wohl, oder? Wir haben, andererseits ist es eben darum spannend, weil wir sehr stark in die ganze Regulation von der Schweiz eingebunden sind. Wir haben fast die gleichen Tarife über die Armee im ambulanten Bereich. Wir verwenden Swiss-DRG im stationären Bereich. Medikamentenkosten sind identisch. Und gleich gibt es einen relevanten Unterschied, nämlich dass die OKP-Kosten pro Person im Liechtenstein rund 20% höher sind als in der Gesamtschweiz, aber mit unseren Nachbarn in St. Gallen und Graubünden.
Der Hintergrund von den Kostenunterschieden, die es da gibt, den haben Sie auch herausgefunden.
Wir haben Teilerklärungen gesucht, oder wir haben schon Erklärungen gesucht, aber nur Teilerklärungen natürlich gefunden. Also, ein relevanter Unterschied zeigt sich ganz klar im System von der Kostenbeteiligung. Wenn man das kurz erklären muss, wir alle als Versicherte zahlen einerseits Prämien, wenn dann aber Gesundheitskosten anfallen, dann müssen wir eine Franchise zahlen, irgendeinen Betrag, wo wir zuerst zahlen müssen, bevor die Versicherung einsetzt, und einen Selbstbehalt von 20% bis zu einem definierten Volumen. Und jetzt kann mir Versicherte die Franchisehöhe wählen. Jeder muss mindestens 500 Franken haben. Jetzt rede ich aber von den 21- bis 64-Jährigen. Unter 21 Jahren und über 64 gibt es keine Franchise. Die Personengruppen sind befreit. Kann man wählen zwischen der Grundfranchise von 500, und dann kann man aber drei verschiedene Stufen wählen. 1500, 2500, 4000. Und je höher das ich gehe, also mehr Risiko auf mich selber nehme, dass ich mehr selber finanzieren muss, desto günstiger komme ich Krankenkassenprämien über. Das System in der Schweiz ist eigentlich identisch mit anderer Abstufung von der Franchisen. Aber der ganz wesentliche Unterschied zeigt sich, dass in der Schweiz über 60%, also in der Schweiz, unserer Nachbarkantone, über 60% von den Versicherten eben eine höhere Franchise wählen, sich damit Krankenkassenprämie günstiger machen und bei uns sind es knapp 15%. Also mal ein ganz wesentlicher Unterschied und der erklärt auch schon einen Teil vom Kostenunterschied, weil Kosten pro Person bei der Grundfranchise auf am höchsten sind. Und wir haben ganz wenige Anteile eben bei den günstigeren, sage ich jetzt einmal, Personen in anderen Franchisegruppen. Eine zweite Erkenntnis ist, wo Daten einfach zeigen und ja, dann kann man dann sagen, ist einfach ausgemacht, ist, dass wir in Liechtenstein uns rund 10% häufiger zum Arzt, am Ambulant, also im Arzt oder im Spitalambulant, versorgen lassen. Warum immer das so ist, kann man jetzt nicht sagen, ob jetzt das der Leistungserbringer ist, der das verursacht, oder wir Leistungsnehmer verursachen, kann ich nicht sagen. Aber es ist einfach eine Tatsache. Wir gehen mehr zum Arzt. Und zu einem dritten Aspekt ist sicher auch noch ein Wohlstandsaspekt, aber auf den kann man viel später noch sprechen.
Sie sind ja Landesleiterin, was ich jetzt richtig gesehen habe, aber von der Concordia. Und ja. Concordia ist auch in der Schweiz eine sehr grosse Krankenkasse, im Liechtenstein ist ja die grösste. Wie ist denn das, wenn Sie mit Ihren Kollegen, die in der Schweiz arbeiten, würden Sie denn auf so Unterschied angesprochen? Was machen wir denn eigentlich im Liechtenstein anders, damit es so ist?
Also jetzt vielleicht nicht zwingend, sage ich jetzt einmal von der Kosten. Da gibt es natürlich kantonal gibt es ja auch sehr grosse Unterschiede in den Kosten pro versicherte Person. Aber generell natürlich in der System, in der Revision, in der Krankenversicherungsgesetzanpassungen, das sind sehr Themen, wo wir immer mal wieder diskutieren, natürlich. Ja. Aber Kosten, also was vielleicht der Herr Lorenz ja vorher ausgeführt hat, es ist eigentlich nicht zwingend erklärlich, wir sind ja nicht kränker quasi, also die liechtensteinische Bevölkerung ist ja nicht kränker als wir die Bevölkerung über dem Rhein. Also das sind sehr Themen, warum und wieso. Eine mögliche Erklärung wäre, ich glaube, die definitive Erklärung hat wahrscheinlich niemand, also bis ins Detail, aber eben, wir haben natürlich relativ einen leichten Zugang zu allen möglichen. Also wir haben den Zugang zum Hausarzt, das ist klar, aber wir haben auch einen direkten Zugang zu Spezialisten, also wir haben sehr eine umfassende Gesundheitsversorgung.
Haben wir denn einen leichteren Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, zu Ärzten, als jetzt in der Schweiz oder in den Nachbarkantonen?
Teilweise natürlich schon, weil eben das ist ja etwas, wo die Studie aufzeigt bezüglich Managed Care Modell. Also die sind natürlich in der Schweiz sehr stark verbreitet und dadurch sind die Zugänge eingeschränkt. Also man verpflichtet sich quasi zum, eben da gibt es verschiedene Modelle, zum Hausarzt gehen oder Managed Care Organisation, HMO-Netzwerk, wie auch immer, dass das ausgestaltet ist. Wir haben ja grundsätzlich zwei Ausprägungen von der gesetzlichen Versicherung. Die eine ist die, wo du dich kannst, innerhalb dem Netz bewegen, wo das Land Liechtenstein Verträge abgeschlossen hat, also die sogenannten Vertragsleistungserbringer. Und die zweite Ausprägung für OKP ist die, wo du freie Arztwahl hast oder eine Leistungserbringerwahl, quasi weltweit, theoretisch. Also wir haben, und selbst in der eingeschränkten mit Bedarfsplanung haben wir doch sehr, eine umfassende Versorgung, würde ich jetzt einmal sagen. Also.
Und das Weltweite, das wäre das OKP Plus, wo mit 40 Franken mehr kostet im Monat. Also ja. Sehr ein überschaubarer Betrag eigentlich.
Sehr ein überschaubarer Betrag. Der wird ja immer festgelegt. Also der ist nicht kostenbasiert, sondern der wird eigentlich jährlich jeweils festgelegt von der Regierung.
Politischer Preis.
Ganz genau, ja.
Bitte, ergänzen.
Bitte.
Was man auch feststellen kann, Krankenkassenprämie in Liechtenstein sind in der Regel deutlich tiefer als in der Schweiz. Das hat ja zwei Gründe, vor allem zwei Gründe. Wir leisten einen Staatsbeitrag als System, den gibt es in der Schweiz nicht. Ein Staatsbeitrag an Kosten, wo einfach das Volumen, wo über Prämien muss finanziert werden, reduziert. Und zweitens hat jeder Arbeitnehmende und jede Arbeitnehmende einen Arbeitgeberbeitrag, also 50% von der durchschnittlichen Grundprämie, wird auch noch mitfinanziert. Und das kann mit ein Aspekt sein für das Verhalten von uns im Liechtenstein, dass einfach der finanzielle Druck nicht so hoch ist wie über dem Rhein, sich vielleicht mehr darüber zu informieren oder andere Modelle zu wählen, wo kann ich mich denn noch verbilligen?
Also der Leidensdruck ist bei uns weniger hoch.
Mag sein, ja.
Das erachte ich eigentlich als die zentrale Kernaussage. Weil es ist schon so, also wie der Herr Lorenz eigentlich richtig ausführt und was man natürlich auch in der Prämiensituation eben Kinder zahlen Co-Prämie, Jugendliche zahlen die Hälfte von der Prämie, erst Erwachsene ab 21 ist quasi die Vollprämie und dann sind natürlich Kostenbeteiligungen auch erst ab 21. Also
und
es gibt sehr viele. Entschuldigung.
Und dann gibt es ja noch Prämienverbilligungen auch noch für bis zu 65.000 Franken verdienst, glaube ich, um diese drei Jungen.
Genau. Die gibt es in der Schweiz natürlich auch, ja. Kantonal sehr unterschiedlich. Ja. Aber ja, nochmal, zu dem, dass man, was jetzt Frau Hauser gerade aufgezählt hat, als schon an Erleichterungen, sage ich jetzt mal im Vergleich zu der Schweiz haben, gibt es das jetzt in der Prämienverbilligung. Und ich schließe mich eigentlich an, obwohl man es jetzt nicht feststellen kann, wissenschaftlich, dass das der entscheidende Punkt ist. Aber man darf es auch sehr wohl annehmen, dass es einfach einen gewissen Leidensdruck gibt, bis wir unser Verhalten, oder wo unser Verhalten vielleicht triggert. Oder?
Sie haben vorher angesprochen, Wohlstand mag mit einer Rolle spielen. Inwiefern spielt Wohlstand mit einer Rolle, wenn es um Konsum von Gesundheitsdienstleistungen geht?
Wir haben dem Thema ein Kapitel gewidmet in der Studie, in dem dass wir einfach einmal Wirtschaftsleistung pro Kopf, also man das ausdrückt als Bruttonationaleinkommen pro Kopf, ins Verhältnis gestellt haben zu den Gesundheitsausgaben pro Kopf für ganz viele Länder. Und der Zusammenhang ist eigentlich ganz offensichtlich. Also je höher ein Wohlstand, je höher Wirtschaftsleistung von einem Land ist, desto höher sind Gesundheitsausgaben. In der Regel. Jetzt gibt es Ausreißer. Liechtenstein ist ein Ausreißer, wenn man einfach sehr hohe BNE Zahlen pro Kopf haben. Amerika ist ein Ausreißer, weil sie sich ganz natürlich das Gesundheitssystem leisten. Aber auch da, ohne dass man es belegen kann, oder, ist unser Wohlstand doch noch mal höher als der Nachbarkantone. Und mit allem anderen, was wir schon aufgezählt haben, oder, addieren sich einfach so die Erklärungsgründe, warum dass wir so die 20% höher sind. Aber insgesamt, glaube ich, darf man auch feststellen, nachdem dass wir gleiche Systeme haben, gleiche Preise haben und so weiter, ist der Unterschied hausgemacht. Ich glaube, so muss man es wirklich sagen. Hausgemacht von uns allen als Versicherten, mitunter auch noch mit einem Beitrag von der Leistungserbringer. Aber man kann nicht einen Systemunterschied feststellen, wo das erklärt.
Aber dennoch gibt es ja immer wieder mal einen Leserbrief, wo gejammert wird, dass es zu teuer ist mit der Krankenkasse. In der Politik hört man es auch immer wieder, wenn wieder die neuen Krankenkassenprämien bekannt gegeben werden, dass es eben so nicht weitergehen könne. Aber warum wird denn nicht gewechselt? Also warum dann im Liechtenstein so wenig Leute eine höhere Franchise wählen und kann sich dadurch dann Prämien einsparen? Das ist immer auch wieder beim Thema, so hoch ist der Leidensdruck nicht.
Also definitiv, ich denke mir, das stellen wir schon in der Beratung fest. Eben einerseits, der Leidensdruck ist nicht da, dass ich das jetzt muss. Und andererseits stelle ich fest, dass Liechtensteiner sehr Hochsicherheitsbedürfnis quasi haben. Also sage lieber, ich zahle lieber im Monat quasi mehr und dann weiß ich, es kann einfach die 500 Franken, dann habe ich 20%. Also wir sind vielleicht dann gerade die 4'000 Franken fällig, weil was halt schon ein Punkt ist natürlich, man weiß ja nie, bin ich morgen quasi krank oder bin ich immer noch gesund, das ist in dem Sinn ja nicht wirklich planbar. Und was, wenn jetzt ein Spitalaufenthalt ansteht, dann kann es natürlich sein, dass die 4'000 Franken quasi auf einen Klapp fällig sind. Und das ist schon etwas, wo die meisten dann eher abschreckt, wo sie sagen, no, das ist schwierig. Also, und eben die, also das kommt ja eigentlich auch ein bisschen in der Studie raus, oder das wird eigentlich vermutet, das machen die Leute, die einerseits Geld haben, sodass sie das auf der Seite haben, weil ich muss sie vernünftig beraten und sagen, du musst es auf der Seite haben. Und wo eigentlich erwarten, dass sie quasi mit dem Modell sperren, oder? Also das ist dann sehr, also man berechnet das dann quasi auch in der Beratung. Und dann sieht man einfach, ja, was hast du in den letzten Jahren für Gesundheitskosten gehabt und was erwartest du quasi in Zukunft plus minus?
Ein Wort dazu zu der Kostenbeteiligung. Ich glaube, es ist noch wichtig, dass wir das noch thematisieren. Kostenbeteiligung, eben einerseits ist es ein Finanzierungsanteil, oder? Aber grundsätzlich sind die 500 Franken ist nicht das, was das Gesundheitswesen finanziert. Bei dieser Kostenbeteiligung, das ist empirisch auch belegt, geht es eigentlich mehr darum, dass wir... Man redet vom Moral Hazard in der Versicherungsbranche, oder? Das ist das Gleiche, ob es eine Gesundheitsversicherung ist oder eine Feuerversicherung, dass man die Sicherheit von einer Versicherung im Rücken, wenn man die hat, sich einfach anders verhaltet. Und da gibt es Studien dazu, dass auch schon eine Klinikkostenbeteiligung uns verhaltensökonomisch zu einem anderen Verhalten bringt, indem, dass wir eher unnötige Sachen eher vermeiden, nicht angehen und so weiter. Und darum sage ich, die Franchise vor allem ist nicht in erster Linie ein Finanzierungsinstrument, sondern ein Lenkungsinstrument. Und darum, das mag halt wieder ein Teil erklären, man hat es vorher gehört, unter 21 gibt es keine Kostenbeteiligung, an der Urne haben wir über 64 auch noch von der Franchise befreit und damit haben wir eine ganz recht grosse Bevölkerungsgruppe, wo der verhaltensökonomische Anreiz überhaupt nicht wirkt. Man kann es nicht beziffern, wie viel das genau ist. Aber man weiß einfach, und es ist empirisch belegt, dass es wirkt. Zu dem Aspekt, wo Frau Hasler erwähnt hat, eben eher gesunde und eher zahlungskräftige, kann sich natürlich auch hohe Franchise leisten. Das ist ja so. Und der Unterschied, wenn man sich in der Franchise, in der Kosten unterschiedlicher Franchise-Höhen, sind, gibt es Untersuchungen, etwa zu einem Viertel auf anderes Verhalten zurückzuführen und auf etwa drei Viertel auf den sogenannten Selektionseffekt, dass eben Personen, die sich leisten können und eher gesund sind, in die höheren Stufen kommen. Also wir verzichten da, wahrscheinlich relativ unbewusst, eigentlich auf eine Kostenersparnis durch ökonomische Anreize.
Aber natürlich auch, je mehr, dass die Hochwahlfranchise, man hüllt natürlich auch ein gewisses System aus mit der Solidarität.
Ist das so?
Weil das ist ja der Grundgedanke von unserer gesetzlichen Versorgung. Darum auch, wie Sie richtig angesprochen haben, dass wir sehr viele Gruppen haben, die die Kostenbeteiligung nicht tragen muss. Und eine wesentliche Gruppe ist auch die chronisch krank. Und dort vielleicht, es ist mir auch noch wichtig, dass es, hätten Sie ein bisschen schärfer mir erhofft in der Studie drin? Also wir haben quasi eine Gruppe, wo es gibt gesetzliche Voraussetzungen, wo Diagnosen, die gelistet sind, die sind unter gewissen Bestimmungen befreit von der Kostenbeteiligung. Jetzt ist das eigentlich mehr oder weniger, also ich will nicht, es ist eine Auflistung von verschiedenen Erkrankungen, aber da gibt es natürlich sehr viel mehr. Und das ist meines Erachtens so höchst unsolidarisch, weil ich denke, also grundsätzlich ist eine Kostenbeteiligung da, dass jeder sich soll an den Gesundheitskosten, die er verursacht, beteiligen. Jetzt sagen wir, die Rentner beteiligen sich nicht, wir sagen, die chronisch Kranken beteiligen sich nicht. Und dort ist eben noch erschwerend hinzu, es ist ja nur eine gewisse Gruppe, es sind ja nicht alle chronisch krank, sondern es muss die Diagnose gelistet sein. Ich bin der Meinung, man sollte, wie wir das eigentlich schon angesetzt haben, Leute unterstützen, die einkommensschwach sind. Also man sollte gezielt die unterstützen, die Mühe haben mit dieser Kostenbeteiligung. Und das sollte man ausbauen, aber man sollte nicht im System quasi Löcher drin machen, in den Grundsätzen, weil wir höhlen uns alle weiter aus.
Das hätte ich voll unterstützen. Wir sind nur der Meinung und thematisieren das, dass wir, ich muss nochmal anders anfangen, Kostenbeteiligung darf nicht dazu führen, dass Leute mit niedrigem Einkommen notwendige Behandlungen vermeiden müssen, weil sie eben die Kostenbeteiligung leisten müssen. Und darum darf man Kostenbeteiligung nie für sich anschauen, sondern muss ein Entlastungssystem haben. Aber mit der Prämienverbilligung könnte man das viel effizienter machen. Gezielte Prämienverbilligung für Haushalte mit niedrigem Einkommen, anstatt dass man eben ganze Bevölkerungsgruppen, unabhängig von der wirtschaftlichen Fähigkeit, einfach zu Lasten, muss man sagen, vom Steuerzahler und von den anderen Prämienzahlern entlasten. Und bei den chronisch Kranken haben wir ja auch das so empfohlen, dass wir sagen, okay, entlasten für die chronische Krankheit, aber nicht für alle Gesundheitskosten, was wir eben heute machen.
Also will heißen, heute ist es so, wenn ich chronisch krank bin, bin ich einmal befreit, weil ich irgendwas Leiden habe, aber wenn ich irgendwie Ohrenweh habe, dann bin ich auch befreit, obwohl das nichts mit meiner chronischen Krankheit zu tun hat.
Man ist grundsätzlich dann für alles befreit. Wobei natürlich, eben, dort haben wir eine Schwierigkeit auf, das ist schwierig. Was ist denn quasi im direkten Zusammenhang? Also es gibt gewisse Sachen, die ganz klar sind vielleicht, aber wenn man jetzt beispielsweise eine Krebsbehandlung nimmt und dann ist vielleicht eine Lymphstauung und man geht in die Physiotherapie, ist jetzt das noch direkt? Oder, also da gibt es einen Haufen Fragen, das dient sehr einen grossen administrativen Apparat in Gang setzen, wenn man das müsste jeweils hinterfragen, ist jetzt das wirklich im direkten Zusammenhang mit dieser chronischen Erkrankung oder ist es indirekt oder nur im Zusammenhang?
Also dann lieber solidarisch und alle zahlen eine Kostenbeteiligung.
Nein, lieber, dass das eigentlich abgeschafft wird und dass die zielgerichtet, die Leute, die einkommensschwach sind, die Kostenbeteiligung subventioniert bekommen oder teils entschädigt
bekommen. Wie in der Schweiz, da gibt es auch keine Sonderbehandlung, oder? Es ist auch noch mit einem Unterschied, oder? Wo man jetzt schlecht beziffern kann, aber ja.
Aber der Trend in Liechtenstein politisch läuft ja in eine andere Richtung. Eben, die jungen Menschen, jetzt die alten Menschen, jetzt vielleicht noch die alle, die in einem ungeraden Jahr geboren sind. Also da findet man wahrscheinlich noch weitere Anspruchsgruppen, gerade noch im Hinblick auf die anstehenden Wahlen.
Ja, politisch ist die eine Frage, aber das andere, was wir schon einfach zur Kenntnis nehmen wollen, wir sind ein Volk mit sehr hohen Ansprüchen an der Gesundheitsversorgung, oder? Und gleichwohl, wie Sie gesehen haben, jammern natürlich, oder jammern viel, über die hohe Belastung von Krankenkassen. Und ich behaupte, dass es ganz viele Leute gibt, die sich die Belastung könnten reduzieren mit einer anderen Franchisewahl. wie gesagt, oder? Wie wahrscheinlich gibt es eine Grenze von der Solidarität, die man muss beachten muss. Wieder ein anderer Aspekt, wo mitspielen könnte, warum dass wir so einen kleinen Anteil haben, ist vielleicht die Abstufung. Was aber schwierig ist, ob es wirklich sehr relevant ist. Bei uns fängt es ja bei 500 Franken an und man müsste gleich einen Tausiger dazu tun für die nächste Stufe. In der Schweiz sind sie viel feiner. Fangen sie bei 300 Franken an, ich kann 200 auf 500 gehen, also sich 200 mehr leisten, auf 1000 gehen, auf 1500 gehen. Was nicht, haben wir nicht abgefragt oder untersucht, ob es ein relevanter Aspekt ist.
Also aus Erfahrung ist, entweder geht die höchste oder man bleibt. Mhm. Also wir haben ja sehr, sehr wenige eigentlich, ein paar hundert, die in der mittleren sind. Und sonst finden ist der Teil, der eigentlich, also entweder sagen sie die ganze Kostenersparnis und ich trage das Risiko quasi, ich nehme das auf mich, oder sie bleiben in der Regel.
Kann man
also dort so eine Mischung.
Kann man dazu sagen, also was für ein Typus ist denn das, wo man sagt, ja, kommt, dann trage ich so viel Risiko wie möglich und sperre mir dafür in der Hoffnung, mir einen Haufen Geld zu sparen. Also, wohlhabend?
Ja, also ich weiß natürlich nicht im Einzelfall über die finanziellen Verhältnisse Bescheid, aber grundsätzlich sind so Leute, die das dann auch auf der hohen Kante haben, was man natürlich zugegebenermaßen auch mal sagen, wenn seriös beraten. Das ist möglich, dann kann fällig werden, wenn die Gesundheitskosten sind. Aber ja, in der Regel Leute, die nicht hohe Gesundheitskosten erwarten, die in den letzten Jahren keine hohe Gesundheitskosten hatten und die das so könnten aufbringen.
Ja. Aber interessant finde ich, über den Aspekt, wenn es so ist, entweder die tiefste oder die höchste, oder? Und da wieder, immer. Wieso sind wir so anders als unsere Nachbarn? Dort gibt es in der mittleren Franchise einfach auch eine deutliche Belegung, oder? Mhm. Und in Liechtenstein ist das aus irgendeinem Grund anders.
Also ich habe eine Studie, die Ihnen gelesen, im Liechtenstein tun nur 15% der Bevölkerung sich für eine höhere Franchise entscheiden, während dem in St. Gallen und Graubünden, wo sie untersucht haben, dass dort fast 60%, also 55 respektive 60% sind. Also ist deutlich ein Unterschied. Eindeutig. Jetzt nochmal schnell zu dem Effekt, wenn man eine Beteiligung hat, dass man dann vielleicht auch bewusster mit dem Konsum von Gesundheitsdienstleistungen umgeht. Sie zeigen es schön auf in der Studie, die Kurve, wie die Kosten mit dem Alter ansteigen. Und jetzt kommen wir her und mit 64 sagen, ja, jetzt musst du dich nur beteiligen, denn wenn es anfängt, teuer werden. Also, ist nicht so eine schlaue Idee eigentlich. Also, ein Gedanke, wenn wir denken, wir haben ja auch noch ein Problem mit Arbeitskräftemangel. Wir haben ja, also woher soll das Geld kommen, wenn wir immer allen alles hinterherwerfen?
Ja, jetzt am Schluss vom Tag muss es aus Prämien und Steuern kommen. Es gibt gar keinen anderen Finanzierungstopf, oder? Und was Sie aufzeigen, sollte uns da oben auftun, was wir mit der demografischen Entwicklung vor uns haben, oder? Wir haben ungefähr, sagen wir jetzt, eine 80-jährige Person verursacht heute, oder konsumiert, muss ich so sagen, bin ich dann vielleicht auch mal, wenn ich 80 bin, OKP-Leistungen von rund 15.000 Franken. Unsere Bevölkerungsszenarien zeigen auf, dass wir bis ins Jahr 2050 jetzt rund 4.000 mehr über 80-jährige Personen in dem Land haben. Einfach mal simpel gerechnet, 60 Millionen mehr kosten rein durch den demografischen Zuwachs. Und ja, das ist eine gute Frage. Am Schluss vom Tag gibt es nichts anderes, entweder Steuern finanzieren, Prämien finanzieren oder die Leistungen reduzieren. Oh, das war keine Prognose.
Es gibt ja Stiftung Zukunft eben über den Arbeitskräftemangel. Also sprich, es gibt Generationen, die gehen dann bald einmal in Pension. Es kann nur genug Junge nachhaben. Wir haben das Problem, wer pflegt uns denn im Alter? Also wenn schon keine Arbeitskräfte mehr da sind. Und wir haben das Verkehrsproblem. Das heißt, unter Umständen ist der Arbeitsplatz nur so attraktiv bei uns. Also da muss man wirklich ein bisschen Angst und Bange werden, wie man da damit umgehen möchte.
Ja, ich bin sehr der Meinung, dass wir uns heute noch zu wenig auf die absehbare Entwicklung vorbereiten, in ganz diversen Aspekten. Ja. Mhm.
So, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen von unserem eigentlichen Thema, nämlich die Krankenkasse. In der Schweiz gibt es Krankenkasse. Ich habe eine zweite Handynummer, eine Schweizer Nummer, damit ich auch finden kann im Liechtenstein. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, das zu sagen, so stellen Sie es noch ab. Aber auf alle Fälle, die Nummer muss früher ein Westschweizer oder eine Westschweizerin besessen haben und immer im August, September, Oktober fängt das Telefon an zu schellen und wird auf Französisch angesprochen, ob ich denn nicht Lust hätte, meine Krankenkasse zu wechseln. Ja, manchmal versuche ich zu erklären, dass ich in einem anderen System drin bin und manchmal hänge ich dann einfach auf. Also Entschuldigung allen den Callcenter-Mitarbeitenden. Im Liechtenstein gibt es 3 Kassen. Wie gesagt, ich bin so ein Standardfall. Seit 20 Jahren bin ich bei der gleichen Kasse. Und warum gibt es denn so wenig Wettbewerb? Oder bin ich atypisch, dass ich so lange bei der gleichen Kasse bin?
Nein, glaube ich nicht. Und dass es keinen Wettbewerb gibt, glaube ich, sagt man auch aus der Studie aus. Es gibt sehr wohl einen Wettbewerb. Also wir müssen definitiv im Wettbewerb stehen. Aber warum wechseln, wenn man zufrieden ist?
Weil ich bei der anderen Krankenkasse vielleicht ein paar Franken sparen könnte.
Ja, ich denke, ja, das kann sein. Ich glaube, wenn die Personen, die dieses Bedürfnis haben, die machen das. Und die einen sagen, mir ist lieber, ich weiß, ich kann da anrufen oder ich werde gut betreut und dann bleibe ich da. Und man am Ende vom Tag, also es gibt Verschiebungen und Kostenstrukturen werden sich dann bei der einen oder bei der anderen Kasse, die ändern sich dann mit diesen Verschiebungen. Also wir sehen ja immer eben, die eine Schlacht muss so aufschlagen, die andere wieder dann so, also das muss sich dann ja wieder, das tut sich dann wieder nivellieren, oder? Also am Ende vom Tag bringt es an den Kosten nichts. Also es bringt im Moment an der Prämie quasi für den einzelnen Kunden, aber es ändert im System nichts.
Teilen Sie die Sicht, Herr Lorenz.
Da war es Frau Hauser, hat tieferen Einblick ins System. Wettbewerb ist immer ein kleiner Ort. Was man einfach sagen ist, dass er dort, wo er noch stattfinden könnte, oder innerhalb von dem engen regulatorischen Rahmen, nicht stattfindet. Wenn wir vorher von Franchise geredet haben, rein gesetzlich ist nur die oberste und die unterste vorgegeben und alle 3 Krankenkassen bieten gleich in der Mitte die gleichen Abstufungen an. Also nochmal 1.500, 2.500 Franken. Ja, da fragt man sich, könnte mal eine Krankenkasse draufkommen und sagen, okay, da probiere ich mich jetzt mal zu differenzieren. Passiert nicht, aus welchem Grund kann ich eben nicht sagen, vielleicht ist einfach die Nachfrage kaum da. Verschiebungen gibt es ein bisschen, oder? Es haben ein bisschen Marktanteil Verschiebungen gehabt in den letzten Jahren, gerade von der grössten zu der kleinsten. aber ja, man tut natürlich auch feststellen, dass wir ganz einen kleinen Markt sind in Liechtenstein mit rund 40.000 Versicherten und um 3 Krankenkassen. Kann natürlich nicht verglichen werden mit einem Markt in der Schweiz. Aber wir sehen, wie gesagt, also dort, wo es noch Möglichkeiten gibt, sind sie allemal nicht attraktiv, dass sie ausgeschöpft werden.
Also vielleicht noch zum Einhängen auf die Franchise. Eben, wir sehen, es gibt eigentlich keinen Bedarf. Also es gibt ja schon nur geringe Nachfrage nach diesem Stand, also nach diesem Modell, wo wir quasi jetzt Stand heute haben. Und es scheitert nicht, ob es jetzt noch eine Einstufung dazwischen gibt. Also mit dieser Frage sind wir nie konfrontiert in der Praxis, sondern eben, wie gesagt, entweder ist die Wahl in der Regel zwischen der Standard oder ich wechsle gerade ins Höchste. Also die Tendenzen und die Verschiebungen gehen von unserer Seite alle eher in die Höchste. Und vorher war ja 1.500 die Höchste und denen sind dann eigentlich auch aufgegangen. Ich hätte ja quasi die gleich beibehalten können. Aber es hat sich dann quasi wie nach oben verschoben. Und was halt das Thema ist, eben, man wechselt es dann ja auch. Oder? Also das ist ja auch ein Punkt, den ich hier angesprochen habe. Das ist quasi einmal pro Jahr wechselbar. Und du passt es natürlich dann entsprechend deiner Situation wieder an. Also jeder, der Gesundheitskosten erwartet oder was das Behandlung anfallen, der reduziert die Franchise dann natürlich wieder.
Ist es schlau, dass man alle Jahre wechseln kann? Also kann so Franchise surfen? Oder ich weiß auch, nächstes Jahr brauche ich ein neues Knie, dann kann man einmal von 4.000 wieder auf 500 an.
Also schlau, glaube ich, da haben die Antwort in dem Sinn schon geliefert. Der einzige Aspekt, den ich vielleicht sagen kann, wenn man es auf 3 Jahre würde machen, dann würde es einfach so sein, dass noch mehr in der Grundvariante drin sind. Also es ist so meine Prognose.
Aber wir wissen ja nicht das Verhalten, weil der Liechtensteiner ist ja schwer prognostizierbar.
Ja, genau,
aber
das stimmt.
Also da finde ich gerade zu einem Aspekt, dass es gewisse Solidarität natürlich in sich hat. Also wenn ich sage, ich nehme eine höhere Franchise, ich nehme das höhere Risiko auf mich und jetzt ist es anders mal planbar, dann unterlaufe ich das System. Ich bin jetzt einfach im Dezember auf die 500 Franken gegangen und ein Jahr später wieder mir den Prämienrabatt holen. Und darum ist unsere Empfehlung dorthin gehend. Also alle Jahre können das Franchise-Hopping machen, ist ein Fehlerreiz im System.
Mhm. Ich würde gerne mit diesen Franchisen jetzt aufhören und zu einem anderen Aspekt sehen und schon betont haben, wie Wettbewerb funktionieren kann. Das ist das Managed Care Modell, so, was Sie erwähnt haben, HMO. Vielleicht einfach mal zuerst einmal zur Begriffsklärung. Was ist also ein Managed Care Modell?
Also Managed Care ist noch schwierig, um das genau zu definieren, aber in der Schweiz grundsätzlich, wenn wir uns mit der Schweiz verlieren, werden eigentlich alle Systeme so darunter verstanden, wo ich als Versicherte mich grundsätzlich einmal in der Auswahl vom behandelnden Arzt oder der Ärztin einschränke. Eben, das kann jetzt ein Hausarzt sein, wo ich einfach zuerst dorthin muss, oder ein Telemedizin-System, ich muss zuerst dort anrufen, oder ich habe ein ganzes Ärztennetzwerk, eine HMO-Organisation, dort muss ich her. Und das ist etwas, was wir bei uns ja nicht kennen. Ich habe erstens einmal 80 OKP-Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung, Spezialist oder nicht Spezialist, ist ganz gleich. Ich habe mir mit 40 Franken auch weltweiten Arztzugang gekauft. Da gibt es eine Einschränkung, und die Einschränkung ist natürlich wieder das, was zu Prämienrabatt führt. Also nachweislich sind in dem Managed Care Modell Kosten pro versicherte Person tiefer.
Und warum gibt es im Liechtenstein kein Modell?
Ja, einerseits gibt es natürlich regulatorisch Schwierigkeiten, das hat zwar Anpassungen gegeben. Vorher hat nur der Kassenverband selbst können, so ein Netzwerk abschließen, also nicht eine einzelne Kasse. Neu kann das eine einzelne Kasse. Jedoch ist es eingeschränkt auf die Ärzte, die einen Vertrag haben mit dem Land. Und das ist natürlich schwierig, weil der Arzt per se hat natürlich nicht zwingend das Interesse, sich da einzuschränken, weil er ist ja in dem System drin. Und sonst muss er, also die Voraussetzung ist eigentlich eine Budgetmitverantwortung. Das heißt, er muss sich in gewissen Sachen einschränken oder hat einen standardisierten Behandlungspfad, was grundsätzlich positiv ist und zur Qualität beiträgt. Aber eben, das muss er im heutigen System nicht. Also gibt es eigentlich auch keinen Anreiz für ihn, um da mitzumachen. Wir haben versucht, wir haben damals so, wo die Gesetzesänderung kam, haben wir auch versucht mit der Ärztekammer, oder nicht versucht, wir haben mit der Ärztekammer einen Termin gehabt und haben unsere Modelle, also Concordia hat ja schon sehr lange Erfahrung mit so einem Managed Care Modell, so vorgestellt, wie das in der Schweiz laufen tönt, und sie haben das mitgenommen im Plenar und eben wir einfach Offenheit, man könnte sich melden, weil wir hätten das eigentlich wollen versuchen quasi im Markt Liechtenstein. Ich wüsste, dass es natürlich immer nur ein ganz kleines Kollektiv ist, aber es hat kein Interesse bestanden. Und es ist natürlich die Frage, und das ist ja auch ein Punkt da aus der Studie aus, eben, dass man das ausweitet auf die Ärzte, die eben nicht in Bedarfsplanung sind. Also das wäre sicher sehr positiv, ja.
Also Sie haben ja 5 verschiedene Möglichkeiten dargestellt in der Studie, wie man das macht. Und wir verzichten jetzt aufs Aufzählen von den 4 untauglichen Modellen. Also 4 haben Sie ja selber als nicht umsetzbar oder eben untauglich qualifiziert oder schwierig zum Umsetzen. Aber auf 5, die letzte Variante, die schauen Sie als umsetzbar an. Können Sie die alle beschreiben, wie das ausschauen würde?
Also umsetzbar im Sinn vom Versuch wert. Ich sage es jetzt einmal so. Auch da, man eine Krankenkasse, man mitmachen, Leistungsbringer, muss es geben, Versicherte muss es geben, die mitmachen, oder? Aber wir haben ja in dieser Studie, wie ich am Anfang gesehen habe, innerhalb von dem engen Rahmen, den wir haben, mal geschaut, wo könnte man denn noch was rausholen? Prämie, Franchise haben wir angeschaut. Unser Ansatz ist der, dass wir eben feststellen, eigentlich hat der Leistungserbringer, der heute in der Bedarfsplanung sich wohlfühlt, wahrscheinlich kaum einen Anreiz, das zu machen. Krankenkasse, das ist sehr löblich zu hören, dass man Versuch gewählt hat, aber auch da, es gibt Aufbaukosten, es gibt Risiken, man weiß ja nicht, wie viele Versicherte machen da mit. Und bei uns Versicherten merken wir ja sehr wenig Einschränkungswillen, oder? Im Gegenteil, 30% machen genau das Gegenteil, indem dass sie sich weniger einschränken wollen als noch schon in der Bedarfsplanung.
Mit dem OKP Plus.
Mit dem OKP Plus. Und darum ist unser Ansatz, zu sagen, gerade Versicherungen wie eine Concordia oder eine andere, wo eine Schweizer Mutter hat, wo ja diesen System schon fahren, gerade in unserer Nachbarschaft über dem Rhein, da könnten wir zumindest auch Risiko zum Beispiel vom Aufbau müssen, können wir ein neues System, ein Modell müssen anbieten, einmal schon mal reduzieren, indem das eine Concordia mehr als Versicherer dann anbieten könnte, okay, du darfst in das Ärztenetzwerk über dem Rhein dich versichern, kommst sehr viel Prämienverbilligung über, aber du schränkst dich einfach hin, dort zuerst hergehen, bevor es weitergeht. Und dann würde ich dort im gesamten Behandlungspfad betreut. Und dort schickt man mich erst zum Spezialist. Das wäre unser Ansatz. Und es hat schon mal ein Politiker gesehen, das unterläuft Bedarfsplanung oder Ziel von der Bedarfsplanung. Bin ich ganz anderer Meinung. Bedarfsplanung hat ja nur ein Ziel, nämlich Kosten im Griff behalten. Anders kann man Bedarfsplanung ja nicht argumentieren. Und wenn man jetzt aus der Schweiz ja nachweislich sagen, dass deren Versicherungsmodell zu tieferen Kosten führen, weil die Versicherungen könnten es nicht anbieten, günstige Prämien anbieten, wenn es günstigere Kosten gibt, dann unterstützt das sogar die Zielsetzung von der Bedarfsplanung. Und darum, das ist unser Ansatz oder unser Vorschlag, da mal über Bedarfsplanung auszuschauen. Nicht Bedarfsplanung aufheben, sondern gezielt für Managed Care Modelle, die Kassen anbieten, dürfen auch mit Leistungserbringern arbeiten, die nicht in der Bedarfsplanung drin sind.
Wenn ich das richtig verstand, also man würde noch ein bisschen eine Konkurrenzsituation zu den Bedarfsplanungsärzten, also nach dem Motto, es gibt jetzt eine andere Möglichkeit, um Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Wenn man jetzt über Grenzen da, genau. Also das System.
Ob es denn zu Konkurrenz führt, ist noch schwer zu sagen. Ich höre von jedem Arzt, also ich bin bis unter den Tollziegel voll mit Patienten, ich kann keine neue nehmen und so weiter. Aber vielleicht, ich weiß gar nicht, was die Einschätzung von Ihnen ist, Frau Hasler. Wir haben ja etwa 120 zugelassene Ärzte und etwa 80 Ärztinnen und Ärzte und 80 in der Bedarfsplanung. Vielleicht gibt es ja außerhalb von der Bedarfsplanung eine Gruppe von Leistungserbringern, Ärztinnen und Ärzten, wo das vielleicht auch Spass macht, sich in so einem Netzwerk zu bewegen, als Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, andere Arbeitszeiten, einen anderen Austausch und so weiter. Nebst den Kostenaspekt, finde ich, könnte so sich die Leistungserbringer durchaus attraktiv sein.
Absolut. Und also zum Ersten, also der Vorschlag kann man natürlich nur unterstützen. Es ist etwas, wo man auch schon unsere Aufsicht gelangt sind. Eben, wir haben ja bestehende Modelle eigentlich in der Schweiz, dass man es vielleicht dahingehend öffnen könnte, dass Kunden quasi diese Modelle ein könnten. Zu den genau, also dann gibt es auch nicht in dem Sinne einen Aufbau, den man muss machen, sondern sie könnten analog unseren Schweizer Versicherten in diese Modelle eingehen. Und zum zweiten Punkt wegen der... ich glaube, grundsätzlich... Also was wir schon festgestellt haben, auch im Termin mit der Ärztekammer, ich sage jetzt die Themen, die ich da auch aufgegriffen habe, eben mit neuen Arbeitszeitmodellen oder Zimmerschaffen. Also das ist sicher schon ein Bedürfnis. Ich glaube, das sehen Sie schon. Ich glaube, das Problem ist jetzt halt, es gibt eine Budgetmitverantwortung, aber das ist halt der Punkt natürlich. Nur so kann auch Kosten gespart werden, sonst funktioniert es nicht. Und an dem scheitert es noch ein bisschen. Ich glaube, so an dieser Zimmerarbeit oder dass man sich Zimmer schließt und ein Ärztenetz ist oder eine HMO, also Praxis, ich glaube, dort wäre schon eine grundsätzliche Bereitschaft. Aber die Einschränkung ist noch ein Hindernisgrund.
Dass man wieder schnell eine Grössenordnung vielleicht noch erwähnen kann. Es gibt eine Untersuchung, eine Studie in der Schweiz von einer Kasse, wo sie nicht alle versichert, aber einzelne Kranken Kosten von einzelnen Krankenversicherern untersucht haben. Einerseits im Grundmodell und andererseits eben in der integrierten Versorgung, also Ärzte, Hausarztmodell oder HMO. Und da reden wir schon von einer Grössenordnung bis zu einem Drittel tieferen Kosten, wo da aus dieser Studie rausgekommen sind. Also es ist nicht einfach 5%, es ist ein relevanter Unterschied.
Und die Behandlung ist dann gleich gut?
Ja, da müsste ich Sie nachher erklären, aber grundsätzlich Budget mit Verantwortung ist das eine, aber es werden Budgetziel und Qualitätsziel natürlich gesetzt. Oder?
Absolut, ja. Auf jeden Fall. Und das sind halt das sind standardisierte Abläufe und sie haben Qualitätsvereinbarungen und Themen hinterlegt. Also da tut man viel so, wird dann geregelt. Oder es ist wie klar, ich gebe in dieser Praxis Generika Medikamente aus. Und das sind dann so Sachen, die dazu beitragen. Oder und heute ist das nicht vorgeschrieben, es ist niemandem vorgeschrieben, außer Co-Marketing ein Medikament. Oder wie behandle ich die Erkrankung? Jetzt natürlich gibt es gewisse Richtlinien, das ist schon klar. Aber grundsätzlich hat jeder Arzt hier heute freie Möglichkeiten, es zu entscheiden. Und in so einem Netzwerk tut man sich auf gewisse Qualitätsrichtlinien und Behandlungspfad in dem Sinn festlegen. Das Einzige, was ich vielleicht noch habe, was ein bisschen dem Ganzen oder ob es funktioniert, ist einfach, das ist halt auch eine Tendenz, eben die OKP Plus, die wir vorher angesprochen haben. Und wir stellen fest, dass, also es ist das Bedürfnis der Leute, also es nimmt zu quasi nach freier Wahl. Also eben weltweit. Also das steigt eigentlich von Jahr zu Jahr.
Mhm. Darf ich dir dazu sagen, was ich sehr störend finde, ist eben, dass es ein politischer Preis ist. Oder? Wir haben eine Kategorie von Versicherten, das sind jetzt etwa 30%, die sich das einfach leisten. Aber wir wissen heute nicht, ob die 40 Franken die Mehrkosten, die freie Arztwahl generiert, überhaupt finanziert. Und wenn sie jetzt unterfinanziert werden, dann geht das wieder zulasten von allen übrigen Prämienzahlern. Das ist etwas, was mich stört und finde auch, wo die Politik angehen sollte. Also, wenn man denn das schon anbietet, dann kann es kein politischer Preis sein. Dann sollte es ein versicherungsmathematisch bestimmter Preis sein. Dann sind es vielleicht 60, 70, 80 Franken. Ich weiß das nicht. Ist jetzt geraten, oder?
Haben Sie dort dazu zahlen?
Nein, also, wir wissen es nicht. Also kann jetzt gerade auch keine Auskunft geben dazu,
Aber weltweit heisst also, ich könnte nur in die USA durch und mich dort behandeln, wenn ich das Gefühl habe,
einfach zu Ärztin X oder Ärztin. Also es gibt schon eine Einschränkung, leichter Standardtarif, aber ja, grundsätzlich.
Ja. Mhm. Alles klar. Und jetzt ist natürlich die grosse Frage, jetzt, wenn man dann ein Modell einführen will, muss man jetzt noch Politik da involvieren, dass die gesetzlichen Grundlagen schaffen, damit man so ein Managed-Care-Modell im leichtesten einführen kann?
Spannend ist ja. Wir sind eigentlich schon putzt und gestrehlt, die Regulation, was die Voraussetzungen angeht. Es gibt einen Artikel, glaube ich, 6f im KVG drin. Eigentlich alles, was wir jetzt schon besprochen haben, schon bestimmt ist. Die einzige Einschränkung ist noch, dass Frau Hasler nicht darf Verträge machen mit Ärzte außerhalb von der Bedarfsplanung, was wir vorher diskutiert
haben. Also das wäre der Punkt, wo noch geregelt werden müsste, dass man andere Ärzte, die vielleicht Interesse hätten, den noch, um da mitmachen.
Oder über Überbringung.
Oder auf der anderen Seite vom Bild. Österreich wäre dann kein Thema, weil die wieder ein gänzlich anderes System haben. Ist das richtig interpretiert?
Ja, also wie ist jetzt rein gesetzlich nicht quasi ausgeschlossen, aber sie haben ein anderes System. Mhm. Sie haben ja Kassenärzte und Wahlärzte. Also das kenne ich jetzt nicht.
Das ist kompliziert,
so, und die werden sich wahrscheinlich, weil die Voraussetzung ist natürlich, sie müssen nach dem schweizerischen Tarif quasi abrechnen, also nach dem TARMED-Stand heute.
Mhm. Aber auf alle Fälle wäre es ein einfacher Weg, um Bewegung in den Gesundheitsmarkt leichtesten hinzubringen, wenn man so ein Managed-Care-Modell ermöglichen würde.
Also ein einfacher Weg wäre, das regulatorisch umzusetzen, oder? Mhm. Wie einfach denn der Weg ist, dass es den auch, der Vogel dann noch pflückt, ist noch schwierig zu sagen. Ja. Wir sind einfach der Meinung, wieso nicht probieren, oder? Mhm. Im gleichen Atemzug, wo wir über hohe Kosten jammern, sollten wir einfach den Blick ein bisschen weiterschweifen lassen und warum nicht einfach mal ausprobieren, ob es wirken könnte.
Mhm. Mhm. Jetzt die Studie jetzt zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast machen, die ist ja noch brandneu. Aber in dem Maße haben auch schon mit ersten Leuten gesprochen aus dem Gesundheitswesen, aus der Politik, die sich mit dem Thema Gesundheit befassen. Was sind denn so die Rückmeldungen, die Sie mitbekommen jetzt?
Natürlich unterschiedlich zu den einzelnen Empfehlungen. Also, man muss mal bewusst sein, dass wir im Vorwahljahr sind und so die Empfehlung, man sollte so Kostenbeteiligung einführen für Kinder und für Pensionierte. Glaube ich nicht, dass jetzt das gerade von der Politik aufgegriffen wird. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, wenn man mit Leuten aus der Regierung oder auch im Landtag diskutiert, diverse von diesen Aspekten, wo man recht hohen Anteil von der Politik mitdreht sogar und vor allem auch, was ich mir, dass Politik Mühe hat, zu erklären, dass wir ja die Kosten selber generieren, oder? Dass also auch die Kostendifferenz von 20%, man muss von den Leuten mal sagen, sie sind mehr oder weniger hausgemacht. Oder den Leuten auch mal erklären, uns könnte es noch viel schlechter gehen, wenn wir gegen so viel schlechter in der Schweiz wohnen täten, was meine Prämienbelastung angeht und so weiter. Also es ist schon Jammern auf hohem Niveau. Und damit möchte ich aber immer gleich wieder sagen, man kann nie für alle reden. Es gibt tiefe Einkommen, wo eine Pro-Kopf-Prämie natürlich eine andere Belastung als für hohe Einkommen. Und darum sage ich, dort sehr gezielt mit Prämienverbilligungen entlasten, anstatt die Spritzkanten auszupacken, die wir heute im Einsatz haben.
Das sehen Sie ähnlich?
Ja, also insbesondere gerade auch Letzteres, ja, absolut.
Ich würde langsam zum Schluss kommen. Also es scheint ja so ein bisschen unklar zu sein, ob die Liechtensteiner und Liechtensteinerinnen überhaupt, also Bewohnerinnen und Bewohner im Liechtenstein, überhaupt bereit sind, um sich einschränken, um die Kosten zu reduzieren. Und Die Abschlussfrage, die ich jetzt an Sie beide habe, Herr Lorenz, Frau Hasler, was wünschen Sie sich, was passieren soll, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen? Und wie realistisch halten Sie denn eine Umsetzung in einer nützlichen Frist?
Das ist ganz eine schwierige Frage. Was wünsche ich mir, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen? Also ich denke mir einerseits einmal ein Bewusstsein, dass wir alle Teil von dem Thema sind. Ich will das Gesundheitswesen auch nicht als ausschließlich als Problem. Also ich glaube, wir leisten uns, und man kann es uns auch leisten in dem Sinn, ein sehr gutes Gesundheitswesen. Das ist ja das Positive. Und dass es nichts bringt, wenn wir irgendwo mit dem Finger auf irgendjemanden sagen, also es gibt Schuldige, also dann finden wir keine Lösungen. Ja, und eigentlich, dass man das angeht, ich finde, das ist ein sehr gutes Grundlagenpapier und es bringt die Themen eigentlich auf den Punkt und dass man dort mit schafft und dass man eigentlich, dass man macht. Manchmal vielleicht halt auch, man muss manchmal auch unpopuläre Entscheidungen treffen und umsetzen. Also mehr sollte man nicht umgehen.
Aber nicht im Vorwahljahr.
Nicht im Vorwahljahr, genau.
Herr Lorenz, fragen Sie, was wünschen Sie sich? Also auch Massnahmen, die Sie sich wünschen können, welche wetten Sie am liebsten? Und wie realistisch schauen Sie sich an?
Man muss ja schon feststellen, dass nur ein Teil von der Kostenentwicklung auch wirklich beeinflussbar ist. Wir sagen eine Studie noch, wenn 20 Jahre zurückschauen, rund 30% vom Kostenwachstum ist einfach eine veränderte Altersstruktur, ist Demografie. Und schaut, wenn wir heute noch gleich alt wären im Schnitt wie 2004, dann wären wir 30% tiefer, oder? Technische Entwicklung, gibt neue Möglichkeiten, neue Behandlungsmöglichkeiten, hat einfach hier einen Preis. Und da bin ich bei dem Punkt, oder? Man muss einfach vielleicht auch wieder mal lernen, wertschätzen, was man für das überkommt, was wir da zahlen. Aber auf die Kernfrage zurück, die hätte ich mir jetzt einfach schon erwartet. Wenn wir die Diskussionen haben, wir haben, das ist ein politischer Durbrenner, hohe Kosten, hohe Prämien und so weiter, den muss man einfach auch gleichzeitig den Mut haben, jetzt über den Tellerrand rauszuschauen, dann Versuche oder Massnahmen, wenn wir es jetzt andiskutiert haben, einfach umzusetzen. Und sonst machen wir, und die Alternative ist ja noch die Kraut schlucken, oder? Und Steuer und Prämie finanziert einfach das Kostenwachstum zu belasten. Und wir wissen, es geht dann halt irgendwann einmal sehr stark auf die nächste Generation, wenn wir noch wissen, was wir vor uns haben.
Wer sich also noch vertiefen möchte in dem komplexen Thema Gesundheitswesen und dann vielleicht dadurch auch eine Wertschätzung denn, rausbekommt, gegenüber dem System, der kann das eben in der Studie Gesundheitswesen Liechtenstein machen. Sie ist auf der Webseite von der Stiftung Zukunft.li kostenlos verfügbar, im Gegensatz zu Gesundheitsdienstleistungen. Auf der Webseite Stiftung Zukunft.li findet man auch Studie und Expertenwissen zu vielen anderen brennenden Themen und Fragen, die Liechtenstein in den kommenden Jahren und Jahrzehnt beschäftigen wird. Ich sage Ihnen, Frau Hassler, vielen Dank und auch Ihnen, Herr Lorenz, danke für die spannende Diskussion. Ich bin der Sigvard Wohlwend. Ich sage danke vielmals fürs Zuhören und Zuschauen, auch im Namen von Stiftung Zukunft.li. Adi miteinander.